Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
Verehrte Zuhörende, die Debatte um Klimawandel hat es in die Spitzengruppe der Themen gebracht. Jahrzehntelang galt es als Spleen einiger Naturapostel. Wissenschaftler warnten und behaupteten, 2 mal 2 sei 4. Aber warum sollte stimmen, was den kollektiven Wunsch nach Wachstum aus dem Takt bringen würde? Heute ist es Allgemeingut. Das Raumschiff Erde hat keine unerschöpfliche Vorratskammer. Es hat eine gefährlich dünne Außenhaut. Klimaschutz und Energieversorgung waren feindliche Brüder. Heute geben sie sich die Hand. Vielfach noch mürrisch und widerwillig, wie zwei Raufbolde, die man zur Ordnung ruft. Wer weiß, vielleicht werden sie jetzt ziemlich beste Freunde. Wie schwer wir uns damit tun, sieht man daran, wie leicht es uns mit polarisierenden Parolen ist. Dabei ist klar, Ökologie und Ökonomie bedingen einander. Nur eine Gesellschaft, die Einkommen und Auskommen hat, hat Sinn und Kraft für ökologische Anstrengungen. Die Wissenschaft zeigt, bei vielen ökologischen Herausforderungen liegt das Kind längst im Brunnen. Explosionen kann man nicht rückgängig machen. Es bedarf riesiger ökonomischer Investitionen und moderner Wissenschaft, um schlimmere Zuspitzungen abzuwenden. Nun freue ich mich auf Wiebke Winter. Sie steht für die Junge Union in Bremen und sie steht für eine neue Generation, die von der bisherigen Klimapolitik buchstäblich verheizt wurde. Dem hat das Bundesverfassungsgericht gerade einen Riegel vorgeschoben. Nichts ist mehr erlaubt, so die alten Herren und Damen in Karlsruhe, was die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen verbraucht. Viele fragen sich, was ist denn dann noch möglich? Wir haben also einen wunderbaren Gast. Seit Anfang des Jahres jüngstes Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Und, da bin ich mir völlig sicher, mit einer Eintrittskarte für den nächsten Bundestag. Liebe Frau Winter, Klimaschutz und Energie. Ich könnte auch sagen, Wohlergehen und Wohlstand. Wie bringen Sie beides zusammen? Helfen Sie uns auf die Sprünge. Ich übergebe an Herrn Hirz, der das Gespräch moderieren wird. Er war Programmchef bei Phoenix, dem Sender, der die Gebühren rechtfertigt. Auch er weiß, wie man einen guten Job macht. Bitte übernehmen Sie, ich schalte auf Empfang.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hombach, und einen schönen guten Tag, Frau Winter, oder Moin, wie man in Bremen, glaube ich, sagt.
Ja, ganz genau, Moin in die Runde, ich freue mich, da zu sein.
Frau Winter, Sie sind mit gerade mal 24 Jahren in den Bundesvorstand von Deutschlands größter Partei gewählt worden, sind Landesvorsitzende der Jungen Union Bremen und Sie wollen im September bei den Bundestagswahlen als Abgeordnete in den Bundestag einziehen. Das klingt ja fast so, als würden Sie den größten Teil Ihrer Freizeit zumindest mit Politik verbringen. Ist das so?
Das stimmt tatsächlich. Ich freue mich, dass ich so viel Zeit mit meiner großen Leidenschaft Politik verbringen darf und habe eine große Freude daran und würde mich umso mehr freuen, wenn es dann klappt und ich es im September in den Deutschen Bundestag einziehen darf als Direktkandidatin für meine Heimat, für Bremen und Bremerhaven.
Das heißt, Sie sind da schon sehr heimatverbunden auch und verwurzelt in der Stadt, in der Sie leben, also in Bremen.
Absolut. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen. Mein Vater ist hier schon groß geworden. Mein Großvater hat hier an der örtlichen Schule unterrichtet. Das ist der Ort, wo ich zu Hause bin. Und für diesen Ort möchte ich mich auch gerne in Berlin weiter einsetzen.
Menschen Ihrer Generation sind jetzt 25, wenn ich das richtig gegoogelt habe. Menschen Ihrer Generation wird ja gerne so eine gewisse Distanz nicht nur zur Politik, sondern vor allem auch zu den Parteien nachgesagt. Sie scheinen aber für Politik ja zu brennen. Was motiviert Sie da oder was treibt Sie um? Was treibt Sie an?
Mich treibt ganz, ganz stark an, dass ich möchte, dass wir auch in 20, 30 Jahren in Deutschland noch richtig gut leben können. Wir kennen alle die Probleme und Herausforderungen, die uns momentan begegnen. Das ist momentan noch ganz aktuell Corona, aber langfristiger vermutlich dann auch noch die Klimakrise. dann zum Beispiel die Digitalisierung, wie wir sie fortsetzen können, das Thema Europa, wie können wir stärker zusammenwachsen, etwas, was Sie in Bonn als ja Europastadt dann auch irgendwie sicherlich sehr beschäftigt, wie können wir diese Herausforderungen meistern? Und ich möchte mir, dass wir dort mutig vorangehen. Beispiel Klimakrise. Wir kennen das Problem schon seit über 30 Jahren, also länger als ich überhaupt auf dieser Welt bin. Trotzdem ist aus meiner Sicht zu wenig geschehen. Und auch das Bundesverfassungsgericht-Urteil hat ja ganz klar gesagt, wir müssen da ehrgeiziger werden. Wir müssen da mehr tun, gerade auch für die Generation, gerade für die Zeit nach 2030. Und das treibt auch mich an. Ich möchte mich gerne für eine generationengerechte und mutige Politik in Berlin einsetzen. Ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass wir den Klimawandel stoppen. Und zwar gemeinsam mit der Wirtschaft und der Industrie, weil ich davon überzeugt bin, dass gerade auch die kleinen und mittleren Unternehmen, unsere Familienunternehmen und unsere Mittelständler das Herz und das Rückgrat unserer Nation sind und wir sie ganz besonders dabei stärken müssen und mit ihnen gemeinsam auch den Klimawandel stoppen können. Und da ist mir in letzter Zeit noch nicht genug passiert und damit möchte ich für kämpfen.
Weißt du, das ist ein bisschen ein politisches Engagement gegen den Zeitgeist. Der ist, wie wir alle wissen, eher grün. Und Wahlforscher sehen ja eine Mehrheit für die Union bei den Wählerinnen und Wählern eigentlich nur noch bei den Rentenjahrgängen. Was hat die CDU für Sie als junge Frau attraktiv gemacht?
Ich bin zur CDU gekommen, weil ich mich für eine bessere Bildungspolitik in Bremen einsetzen wollte. Und die Bildungspolitik ist und war auch schon sehr, sehr lange hier in Bremen rot und vor allen Dingen auch rot-grün geprägt. Und wir wissen alle, dass Bremen jetzt eher die hinteren Plätze belegt bei vielen Studien und Umfragen. Ich wollte mich dafür einsetzen, dass wir ein besseres Bildungssystem bekommen und vor allen Dingen auch unsere Gymnasien in Bremen erhalten. Dafür hat sich auch die CDU eingesetzt und deswegen bin ich in die CDU eingetreten. Und ich habe es ehrlich gesagt auch nie bereut. Denn auch was zum Beispiel die Klimafrage angeht, die ja viele Menschen in meiner Generation bewegt, bin ich davon überzeugt, dass die CDU hier noch eine bessere Lösung anbieten kann, als die Grünen das vielleicht tun. Warum glaube ich das? Ich bin der Auffassung, dass es, wie gesagt, nur mit unserer Wirtschaft geht, nur mit unserer Industrie geht, dass es nicht mit Verbot und Verzicht alleine geregelt werden kann. Sicherlich kann jeder und jede zu Hause überlegen, ob er oder sie weiterhin sehr viel Fleisch konsumieren möchte, wie häufig man vielleicht auch in den Flieger steigt, wie häufig das notwendig ist. Die großen Veränderungslinien werden wir jedoch nur schaffen, wenn wir tatsächlich die Energiewende schaffen, sprich die erneuerbaren Energien massiv ausbauen und dann auch unsere Stromnetze auf Vordermann bringen, sodass wir die Energie auch in ganz Deutschland verteilen können. Und das, dafür brauchen wir vor allen Dingen ein Veränderungs- und Bau- und Planungsrecht und das geht vor allen Dingen mit der CDU.
Ja, trotzdem ist ja die Umwelt- und Klimapolitik nicht gerade sozusagen die Kernkompetenz der CDU. Da gibt es andere Parteien, die in der Frage ein bisschen profilierter und ehrgeiziger sind.
Dann versuche ich das mal zu ändern.
Wäre dann Markus Söder nicht der bessere Kanzlerkandidat? Er hat die klimapolitischen Ziele gerade erst drastisch verschärft und will sie wenigstens in Bayern ja auch umsetzen.
Markus Söder hat in der Tat sehr ehrgeizige Klimaziele formuliert. Er möchte Bayern gern bis 2040 klimaneutral machen. Das begrüße ich sehr. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat geworden wäre. Die Mehrheit im Bundesvorstand hat anders entschieden und ich bin auch davon überzeugt, dass Armin Laschet für das Klima in Deutschland sehr positiv sein kann. Er hat gerade erst ein Papier veröffentlicht, gemeinsam mit dem Fraktionsvize Andreas Jung, in dem er auch formuliert, dass Deutschland deutlich vor Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden soll. Von daher mache ich mir da große Hoffnung, dass wir auch mit Armin Laschet jetzt eine ehrgeizige Formulierung finden und dann gemeinsam den Klimawandel stoppen können und die Energiewende vollziehen können.
Nun hat die Union ja 16 Jahre lang dieses Land regiert und gleichzeitig hat man den Eindruck, auch wenn man sie hört und wenn man die aktuelle Entwicklung sieht, dass sie umweltpolitisch oder klimapolitisch eigentlich nicht so ambitioniert war, wie man sich das zumindest aus heutiger Sicht wünschen würde.
Ich bin 25, ich wünsche mir eine ehrgeizige Klimapolitik und dafür setze ich mich ein. Und ich hoffe auch, dass wir ehrgeiziger werden können.
Warum hat sich die Union eigentlich mit ihrer Klimapolitik bisher so schwer getan? Sie ist ja eigentlich als christliche Partei dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der Bewahrung der Schöpfung in ganz besonderem Maße verpflichtet. Warum da eben dieser Nachbesserungsbedarf?
Wir haben schon einige Dinge umgesetzt, auch als Koalition aus CDU und SPD und CSU natürlich auch mit dabei. Ich würde mir aber auch wünschen, dass es mehr ist. Und da ich momentan nicht in der Regierung bin, fällt mir das schwer, die Frage zu beantworten. Ich würde mir aber wünschen, dass wir jetzt gerade nochmal einen neuen Drive reinbekommen. Und ich bin mir sicher, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil uns da hilft, genauso wie die Anstrengungen der vielen Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die auf die Straße gegangen sind. Fridays for Future hat schon vor einigen Jahren das Thema nochmal ganz neu aufs Parkett bekommen. Ich stimme nicht mit allem überein, was Fridays for Future sagt, insbesondere nicht mit der Kapitalismuskritik. Die kann ich in diesem Zusammenhang wirklich nicht verstehen. Aber ich finde es großartig, dass das Thema eine solche Brisanz bekommen hat und dass es jetzt auch der Mehrheit der Bevölkerung sehr, sehr wichtig ist. Wenn man sich Umfragen anschaut, dann sagen 92% der Bevölkerung, dass sie sich einen stärkeren Klimaschutz wünschen.
Das heißt, das Diskurs Klima ist da schon durch die Aktivitäten auch von zum Beispiel Fridays for Future positiv beeinflusst worden aus Ihrer Sicht. Sie haben gerade schon das Stichwort Klimaunion genannt. Sie sind eine der Gründerinnen dieser neuen Formation innerhalb der Union. Das ist aber keine feste Vereinigung, das ist eher so eine Art Plattform, richtig?
Wir sind ein Verein und verstehen uns tatsächlich als eine Plattform, wo klimainteressierte Politiker und Politikerinnen oder auch einfach Mitglieder der Union zusammenkommen können, um für eine ehrgeizigere Klimapolitik innerhalb der Union zu streiten und für das 1,5-Grad-Ziel für die Klimaneutralität in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Vereinigung wird man in der CDU-CSU nur, wenn man dann einen Parteitagsbeschluss bekommen hat. Und wenn überhaupt, wollen wir auch nur eine Vereinigung werden, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Wir sind aber genauso glücklich, wenn wir uns dann auflösen. Wir wollen die CDU und die CSU begleiten, genauso wie es auch der Wirtschaftsrat beispielsweise tut oder wie zum Beispiel auch das C-Netz, ein Verein im digitalen Bereich, das tut und da auch wesentlichen Einfluss mitnehmen.
Wie ist denn die Gründung dieser Klimaunion innerhalb der Partei aufgenommen worden? Welche Reaktionen haben Sie da provoziert?
Grundsätzlich war da eine große Neugier, was wir denn dort machen und auch ein großes Interesse, gerade in der Öffentlichkeit. Viele Zeitungen haben darüber berichtet, was mich sehr dankbar gemacht hat, was mich sehr froh gemacht hat. Und auch innerhalb der CDU haben wir schon, und CSU haben wir schon viele Menschen davon begeistern können. Viele sind der Klimaunion schon beigetreten. Wir haben Gespräche geführt mit hochrangigen Politikern und Politikerinnen, führen diese auch weiterhin. Von daher würde ich sagen, unterm Strich definitiv positiv.
Und Widerstände, haben Sie die auch vorgefunden oder hat es die auch gegeben? Also zum Beispiel bei der Mittelstandsvereinigung oder zum Beispiel beim Wirtschaftsrat oder anderen Gruppierungen innerhalb der CDU?
Es gab natürlich kritische Nachfragen, die sind bei einem solch komplexen und schwierigen Thema ja auch nur angebracht. Aber auch aus der Mittelstandsvereinigung und aus dem Wirtschaftsrat habe ich mit Menschen gesprochen, die sehr, sehr interessiert waren an dem, was wir gemacht haben, die es auch sehr begrüßt haben. Und ich denke, dass wir vor allen Dingen den Klimawandel nur stoppen können, wenn wir gemeinsam mit dem Mittelstand gehen können und von daher auch mit der Mittelstandsunion als Vereinigung der CDU.
Oft gibt es ja so bei bestimmten Politikfeldern, also zum Beispiel in der Sozialpolitik oder in der Kulturpolitik, so informelle Kontakte zu Mitgliedern anderer Parteien, weil das dem eigenen Anliegen ja in der Regel auch durchaus helfen kann. Haben Sie solche Netzwerke oder solche Kontakte auch und würden Sie die, wenn Sie sie nicht haben, gerne entwickeln und aufbauen im Interesse der Sache?
Also ich habe Kontakt zu vielen Menschen, die sich gerade auch für das Klima einsetzen, innerhalb der Politik, aber auch außerhalb von Parteien. Ich spreche mit vielen Stiftungen, ich spreche mit vielen Vereinen, die sich dort auch einsetzen und versuche mich dort einzubringen und finde das sehr erquicklich und sehr spannend, auch zu merken, welche Position man vielleicht gerade nicht vertritt, aber auch um neue Ideen zu entwickeln. Was könnten wir vielleicht noch tun? Was sind vielleicht noch interessante Schritte? Zum Beispiel habe ich neulich mit der Windenergiebranche gesprochen, auch mit Offshore-Wind und konnte da nochmal sehr, sehr viel lernen, wie auch vielleicht Offshore-Wind uns helfen kann, die Energiewende zu vollziehen.
Und Kontakte zum Beispiel zu Fridays for Future, fragst du das auch deswegen, nicht nur wegen dieses Anliegens, das Sie haben, sondern weil Sie ja auch der Generation angehören, die in besonderem Maße da angesprochen wird von so einer Bewegung, Fridays for Future. Gibt es da auch Kontakte und würden Sie die auch als belastbare Hilfe sehen?
Ich war auf verschiedenen Veranstaltungen von Fridays for Future, auch gerade hier in Bremen. Ich würde sagen, dass da die Differenzen schon teilweise sehr groß sind, weil hier auch in Bremen ganz besonders die Kritik am Kapitalismus sehr, sehr laut ist, die ich nicht teile. Trotzdem finde ich wichtig, dass wir da im Gespräch sind und wir kämpfen zumindest beide für das 1,5-Grad-Ziel. Ich war auch gerade erst in der Innenstadt in Bremen und habe da mit anderen Klimacampern gesprochen. Die haben ein Camp aufgeschlagen, direkt vor dem Rathaus, um für 1,5 Grad zu kämpfen. Ich spreche sehr, sehr gerne und diskutiere sehr, sehr gerne mit Leuten, die sich dort engagieren. Wir sind sicherlich nicht immer einer Meinung. Von daher ist es jetzt vielleicht kein in dem Sinne politisch belastbares Netzwerk. Aber wir kämpfen für dieselbe Sache und das finde ich großartig. Und ich bin zum Beispiel auch jetzt bald bei Fridays for Future bei einer YouTube-Diskussion eingeladen. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
Welchen Forderungen tritt die Klimaunion eigentlich an? Also das ist ja eine Einrichtung, die sich erstmal an die eigene Partei richtet und die eigene Partei gerne mit einem anderen Akzent versehen würde und die Richtung mitbestimmen will. Welche Forderungen haben Sie da? Sie haben eben schon das 1,5-Grad-Ziel genannt, dass wir, ich glaube, weltweit sind wir gerade bei 1%, aber Deutschland ist schon bei 1,5%. Also hier lokal oder regional gesehen haben wir diese 1,5-Grad-Grenze ja schon erreicht. Aber was haben Sie, welche Forderungen haben Sie noch?
Wir haben vor allen Dingen diese zwei Kernforderungen, weil wir den Rest der Forderungen auch gerne gemeinsam mit den Parteigremien diskutieren wollen, sprich 1,5 Grad und Klimaneutralität in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Wir sprechen uns aber vor allen Dingen für eine massive Erhöhung der Stromkapazitäten durch erneuerbare Energien aus, also die Förderung erneuerbarer Energien, die Förderung des Ausbaus von Infrastruktur, zum Beispiel der Ausbau von Stromleitungen, dass das deutlich besser funktioniert. Was wir nicht als Alternative sehen, ist zum Beispiel Atomkraft.
Ziel zu erreichen setzt aber auch voraus, dass man, um auch schnell Erfolge zu erzielen, auch relativ harte Maßnahmen treffen muss. Geht das ohne Verzicht? Also können wir so im Prinzip weiterleben wie bisher? Weil die Strukturen werden sich ja nicht von heute auf morgen und auch nicht innerhalb eines Jahres ändern. Muss man da auch stärker appellieren sozusagen an das Bewusstsein und das Verhalten der Mitbürgerinnen und Mitbürger, um eben einen schnelleren Erfolg zu erzielen? Oder muss man vielleicht sogar zum Mittel von Verboten greifen, wie das bei Grünen häufig gefordert wird?
Ich glaube nicht, dass Verbote und Verzicht der richtige Weg sind. Klar ist, wir müssen eine Transformation durchlaufen, aber die Bratwurst, die man sich vielleicht mal am Grill genehmigt oder der Flug auch mal in den Urlaub, das ist nichts, worauf Menschen verzichten sollen. Jeder Einzelne kann das natürlich für sich entscheiden, dass er seinen Fleischkonsum oder ihren Fleischkonsum reduzieren möchte, dass er vielleicht auf Flugstrecken, soweit es geht, verzichten möchte. Das tue ich auch. Ich fahre gerne mit der Bahn, wo es sich irgendwie anbietet und machbar ist. Allerdings kommen die großen Player sind tatsächlich die Energiebranche, sind tatsächlich die Kohlekraftwerke, das ist zum Beispiel der Verkehr, das ist die schlechte Dämmung, die wir in vielen Häusern in Deutschland noch sehen. Das sind die großen Pötte, die wir angreifen müssen. Und da hilft auch der Verzicht des Einzelnen nur wenig. Na, klar ist auch, jeder sollte so viel tun, wie er oder sie kann. Aber die wirklich großen Linien, die können wir nur zeichnen, wenn wir jetzt von fossilen Kraftstoffen umsteigen auf erneuerbare Energien. Das ist das, was jetzt wichtig ist. Ich halte zum Beispiel auch Reisen weiterhin für ein unglaublich wichtiges Kulturgut. Ich halte es für wichtig, dass wir die Welt entdecken können, dass wir Völkerverständigung hinbekommen, dass wir weiterhin Handel treiben können und uns mit anderen Leuten austauschen können, die auf einer ganz anderen Seite des Planeten leben, unterschiedliche Erfahrungen machen. Das schärft unseren Blick, das schärft unseren Gedankenreichtum. Das sollten wir uns weiter bewahren. Und wir müssen gucken, wie wir Fliegen emissionsfreier machen können. Wir müssen da ganz stark an Innovationen setzen. Aber das muss der Weg sein. Es bringt nichts, wenn wir alle nur noch irgendwann Fahrrad fahren können und die Welt nicht mehr entdecken können.
Nun ist ja ein relativ dicker Brocken eben die Verstromung von Kohle. Und es gibt ein Datum für den Kohleausstieg. Das soll 2038 sein. Das ist etwas, was ja Ihr Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat quasi mitgetragen hat. Er ist der Ministerpräsident gegenwärtig noch eines Kohlelandes. Müsste auch da das Ziel nicht ehrgeiziger sein? Markus Söder zum Beispiel fordert ja einen früheren Ausstieg.
Ich denke auch, dass es gut ist, wenn wir so früh aussteigen wie möglich aus der Kohlekernkraft, weil es natürlich einer der größten Emittenten ist. Das heißt aber gleichzeitig, dass wir uns um die Menschen kümmern müssen, die dort leben, die dort ihre Arbeitsstelle haben. Wir können diese Menschen nicht fallen lassen. Und wir brauchen natürlich dann alternative Energiequellen, zum Beispiel erneuerbare Energien. Deswegen bin ich auch dafür, dass wir diese so schnell wie möglich ausbauen und dass wir uns überlegen, wie wir den Menschen unter die Arme greifen können, die dann bei der Verabschiedung von Kohlekernkraftwerken dann womöglich auch nicht mehr in ihrem Job bleiben können. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist die soziale Frage, wie schafft man eben auch einigermaßen gleichwertige Jobs für die Menschen, deren Arbeitsplätze eben gefährdet sind oder wegfallen künftig. Das erleben wir ja hier im sogenannten Rheinischen Revier gerade aktuell auch. Aber ich möchte nochmal zu sprechen kommen auf den schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, von dem Sie gesprochen haben und den Sie fordern. Wir erleben aber gleichzeitig auch, dass der Widerstand zum Beispiel gegen Windräder, dass Proteste gegen Stromleitungen, dass ein kompliziertes Baurecht, dass es Streit um Arten- und Naturschutz gibt, dass also es viele Faktoren gibt, die eigentlich die erforderliche Schnelligkeit deutlich bremsen. Das steht ja einem forcierten Tempo beim Ausbau sehr entgegen. Wie wollen Sie damit umgehen? Das ist ja eine Herkulesaufgabe für eine Gesellschaft.
Also Herr Hirt, das sehe ich ganz genauso wie Sie. Diese Proteste, die teilweise natürlich auch ihre Berechtigung haben, weil dahinter Interessen von Menschen stehen, die kann ich natürlich persönlich nachvollziehen. Aber wir müssen jetzt eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, eine gemeinsame Anstrengung schaffen, um die Energiewende zu schaffen. Denn wir haben auch alle nichts mehr davon, wenn unsere Welt und unsere Heimat irgendwann zu heiß ist, um daran zu leben. Oder wenn sie überflutet ist, davon hat niemand was. Da ist es doch besser, wenn wir tatsächlich mal ein Windrad mehr aufstellen oder wenn wir zum Beispiel auf Offshore setzen und schauen, wie wir dann den Fischen oder den Tieren, die dadurch gestört werden, eine andere Heimat bieten. Aber wir müssen jetzt stärker ausbauen. Und weil Sie gerade schon das Bau- und Planungsrecht erwähnt haben, ich bin Juristin und erlaube es mir einmal, wir haben gesehen, dass man zum Beispiel beim Bau von Flüchtlingsheimen auch eine Privilegierung geschaffen hat im Baugesetzbuch. Und so eine gesetzliche Privilegierung im Bau- und im Planungsrecht, die wünsche ich mir auch für den schnelleren Ausbau der Energieinfrastruktur bei dem Bau von erneuerbaren Energien, dass man da erleichterte Voraussetzungen schafft, dass man das Verfahren da gegebenenfalls auch nochmal ein bisschen beschleunigt, um dann auch schneller zu Ergebnissen zu kommen. Natürlich müssen wir gucken, dass wir unsere Artenvielfalt schützen. Natürlich müssen wir gucken, dass wir Ausgleichsflächen schaffen. Aber es wird nicht ohne mehr Photovoltaik, es wird nicht ohne mehr Windkraft und es wird nicht ohne mehr Offshore gehen.
Man muss der CO2-Preis auch erhöht werden. Der ist ja im Augenblick noch verkraftbar, aber es gibt ja immer wieder die Forderungen, da auch dann der Preisschraube zu drehen, um so eine lenkende Wirkung zu erzielen. Muss da was passieren?
Wir müssen schauen, dass das Ganze noch sozial verträglich ausgestaltet werden kann. Und das ist immer wieder dieser Zielkonflikt, den wir sehen. Aber wenn man sich die wissenschaftlichen Studien dazu anschaut und man sich anschaut, okay, wie können wir tatsächlich CO2 effektiv verhindern, dann wissen wir, ja, der Preis muss steigen. Und dann müssen wir uns überlegen, was für Maßnahmen wir ergreifen können, damit Autofahren nicht ein Privileg der Reichen wird. Da müssen wir uns überlegen, inwiefern wir zum Beispiel, vorstellbar wäre eine Pro-Kopf-Rückzahlung, wo man schaut, okay, wie geben wir den Menschen dann vielleicht ein bisschen was von dem Geld zurück, die vielleicht zu wenig Geld haben, um sonst mit ihrem Auto zu fahren. Denken wir gerade auch an die Menschen auf dem Land, denken wir an die Krankenschwester, die vielleicht im ländlichen Raum wohnt, 20 Kilometer einfach jeden Morgen fahren muss. Da gibt es vielleicht auch keinen Bus. An solche Leute müssen wir denken, da müssen wir kluge Lösungen uns suchen. Und ich finde zum Beispiel diese Pro-Kopf-Geld-Pauschale, die man dann zurückzahlt und der weniger verbraucht, der hat dann vielleicht ein bisschen mehr übrig davon, finde ich sehr charmant. Darüber sollte man noch stärker nachdenken, um zum Schluss zu einem effizienten und effektiven Klimaschutz auch zu kommen.
Sie haben die Verkehrspolitik angesprochen, auch die sozialen Friktionen, die es da geben könnte für Menschen, die zum Beispiel sich eine Wohnung in den Metropolen nicht leisten können, die auf dem Land wohnen, die sich aber auch nicht alle 3 Jahre ein neues Auto leisten können, schon gar kein elektrisch betriebenes. Das alles wirft ja ein Licht auf die Frage, wie soll das finanziert werden? Es wird alles ja nicht zum Nulltarif geben. Gleichzeitig haben wir, Sie haben die Generationengerechtigkeit ganz am Anfang unseres Gesprächs angetextet. Wir erleben ja gerade, dass Corona die öffentlichen Kassen nochmal enorm strapaziert. Wie wollen Sie diese Balance hinkriegen? Wie wollen Sie dieses Problem lösen, dass eigentlich eine weitere kräftige Verschuldung, in dem Fall jetzt dann für den Klimaschutz, eben angesichts des ohnehin dramatisch hohen Schuldenstandes, die künftigen Generationen ja nochmal zusätzlich belasten würde?
Ich bin ein großer Fan der schwarzen Null. Die schwarze Null bedeutet Generationengerechtigkeit und es bringt uns auch nichts, wenn wir in 30 Jahren dastehen und kein Geld mehr haben, um zum Beispiel Schulen zu renovieren, um dann auch den Klimaschutz nochmal weiter voranzubringen. Und das ist tatsächlich eine der schwierigsten Fragen. Und ich bin mir aber sicher, dass wir unseren Staat effizienter gestalten können, dass wir schauen können, wie wir zum Beispiel die großen Zahlungen, die wir beispielsweise bei den Renten auszahlen müssen, um jedem seine Rente momentan zu bezahlen, weil wir jetzt gerade noch diesen Generationenvertrag haben, wo früher 5 Arbeitnehmer einen Rentner finanziert haben, weil das heute nicht mehr aufgeht. Da bin ich am Überlegen, wie können wir das vielleicht anders gestalten? Zum Beispiel wie in Skandinavien, dass man einen Teil dann eher über Anlagen schafft, dass man da schaut, wie kann man das Geld vielleicht noch besser vermehren, aber auch an anderen Stellen, wie können wir Geld effizienter einsetzen?
Das geht ja alles nicht von heute auf morgen. Das werden Sie nicht innerhalb von 10 Jahren schaffen.
Ich bin aber noch nicht fertig gewesen. Also, was ich noch zu der Rente sagen möchte, wichtig ist mir natürlich, dass jeder Mensch eine gute Rente bekommt, mit der er im Alter auskommen soll. Das soll jetzt, ich will damit keine Rentenleistung in irgendeiner Form einschränken, sondern vielmehr gucken, wie können wir das Geld besser anlegen. Und natürlich ist es eine große Frage. Und natürlich müssen wir gucken, wie wir das Geld dann richtig verteilen. Aber jetzt horrende Schulden aufzunehmen, geht halt auch nicht. Von daher würde ich mir wünschen, dass wir zuallererst gucken, wie können wir es effizienter gestalten? Wie können wir das System effizienter gestalten? Wo können wir das Geld herbekommen? Genau dafür, denn es gilt halt auch nicht, dass wir die nächste Generation noch mit einem größeren Schuldenberg hinterlassen, sodass auch nichts mehr möglich ist. Ja, das ist ein großer Zielkonflikt. Ja, das ist schwierig, aber wir müssen es schaffen und wir müssen uns angucken, wo können wir unseren Staat effizienter gestalten, und ich bin mir sicher, dass wir das hinbekommen.
Sie glauben, da sind noch viele ungeborgene, ungehobene Ressourcen, die man aktivieren könnte?
Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon, dass man erstmal schaut, wo kann man gegebenenfalls effizienter sein, um Gelder hinzuzubekommen, bevor man sagt, wir nehmen weitere Schulden auf, denn Sie haben die Corona-Pandemie ja gerade schon angesprochen, die dann weitere Schulden verursacht und uns als junge Generation noch weiter belasten, ja.
Welchen Beitrag soll die Verkehrspolitik noch leisten? Also es gibt ja immer wieder die Forderung, dass der Verbrennungsmotor ab dem Zeitpunkt X zum Beispiel verboten werden sollte. Trifft das auch Ihre Vorstellungen oder würden Sie sagen, das muss anders, das muss stärker marktwirtschaftlich geregelt werden?
Es wäre natürlich klasse, wenn wir alle irgendwann mit Elektromobilität oder mit Wasserstoff fahren können. Persönlicher Personenverkehr, also vor allem PKWs, können gut mit Elektro fahren. Dafür brauchen wir eine gute Ladeinfrastruktur. Da müssen wir schauen, dass wir auch Batterien wieder schnell laden können, sodass man tatsächlich auch weitere Strecken mit dem PKW weiterhin zurücklegen kann. Wir können aber auch dann auf Wasserstoff setzen, mit dem zum Beispiel unsere LKWs fahren können, mit dem Schiffe fahren können, mit dem gegebenenfalls dann auch Flugzeuge fliegen können. Und da hoffe ich sehr auf Innovation, auf Technologie, auf bessere Batterien als die, die wir heutzutage noch haben, die länger fahren können und die man zum Schluss dann auch schneller laden könnte. Das wäre doch perfekt. Das wäre mein Traumbild. Aber auch jetzt sieht man ja schon, dass E-Mobilität immer weiter an Attraktivität gewinnt. Ich wäre aber vor allem dafür, dass man dann nochmal für mehr öffentliche Ladesäulen wirbt, dass man mehr öffentliche Ladesäulen hinstellt, dass auch jemand wie ich, der in einer Mietwohnung wohnt, tatsächlich ein E-Auto sich kaufen kann, weil ich weiß, ich kann mein Auto direkt an der Straße, wo ich es parken muss, dann auch laden.
Im September wird ja gewählt. Wir haben es eingangs schon angesprochen. Sie kandidieren dann auch. Vorausgesetzt, Sie kommen in den Bundestag und vorausgesetzt, die Union schafft es zwar, die stärkste Partei zu werden, aber gleichzeitig ist sie angewiesen auf einen Koalitionspartner. Und danach sieht es ja im Augenblick aus, dass es zur absoluten Mehrheit nicht reichen wird. Welcher Partner für eine Koalition wäre Ihnen denn, auch gerade mit Ihrem umweltpolitischen und klimapolitischen Engagement, der Liebste oder die Liebste?
Mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass die CDU und die CSU gute Politik machen, denn ich bin großer Fan der CDU und der CSU. Und dann hoffe ich, dass in den Koalitionsgesprächen geschaut wird, wer am besten zu unseren Zielen passt, sodass wir möglichst viele unserer Ziele auch umsetzen können. Ich könnte mir vorstellen, dass es da viele Schnittstellen gibt mit den Grünen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir weiterhin einige Schnittstellen haben mit der FDP. Ob es für Schwarz-Gelb reicht, ich würde es mir wünschen. Ich würde, dass wir da die Option haben, auch mit Schwarz-Gelb was zu machen. Aber ich denke mal, dass Schwarz-Grün momentan wahrscheinlich ist.
Das heißt, ich höre daraus eine gewisse Priorisierung Ihrer Wünsche, wenn schon Koalition, dann lieber Schwarz-Gelb als Schwarz-Grün. Aber Sie schließen es nicht aus.
Ich würde mir wünschen, dass wir beide Alternativen haben, um dann zu schauen, okay, mit wem können wir unsere Positionen am besten durchsetzen. Und dann sind da hoffentlich auch ehrgeizige Klimapositionen seitens der CDU und CSU dabei.
Das war's auch schon mit unserem Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich für die erhellenden Auskünfte, die ich bekommen habe. Wünsche Ihnen persönlich für die nächsten Wochen und Monate alles Gute. Und vielleicht sieht man sich ja dann irgendwann mal in Berlin. Vielen Dank.
Ich würde mich freuen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.